Hallo, liebe Jugend. Schön, euch zu sehen. Habt ihr alle eure Predigthefte dabei? Zeigt mal ganz kurz. Wir machen kurze Kontrolle. Gut, also bei mir wurde noch kein Predigtheft abgegeben. Ja, ich habe mich eigentlich ultra darauf gefreut, denjenigen offiziell vor der ganzen Jugend immer die Predigthefte zurückzugeben. Aber entweder traut ihr euch nicht, die bei mir abzugeben, oder es denkt wirklich jeder daran, die immer mitzubringen und heimzubringen. Also, Leute, gut, gut. So, heute haben wir ein besonderes Thema. Es wird sehr, sehr praktisch. Und ich denke, das wird uns allen eine große Hilfe sein. So. Und lass uns noch kurz beten, bevor es losgeht. Oh Herr Jesus, wir danken dir so sehr. Herr, dass du große Sünder großartig gebrauchst. Herr, und wie oft sehen wir auf zum Beispiel Luther und denken uns, wie weit sind wir entfernt von ihm. Herr, und auch er war ein Sünder. Genauso wie wir. Herr, aber wir haben einen großen Gott, der Sünder großartig gebraucht. Herr, und heute wollen wir dich anflehen, Herr, dass du uns mutig machst, das Evangelium zu verkündigen. Herr, mit nützlichen Hilfen, die wir heute hören, aber bewahre uns davor, unsere Hoffnung auf solche Strategien und Taktiken zu setzen. Schenke, dass unsere ganze Hoffnung allein auf dir liegt, Herr Jesus. Oh Gott, und lass uns die letzten zwei Predigten immer im Hinterkopf haben, Herr, dass du es bist, der hinter uns steht. Und dass der Blick auf dich uns mutig macht, vor den Menschen von dir zu erzählen. Herr Jesus, und wir beten, dass du jetzt diese Zeit in deinem Wort segnest. Herr, und dass wir ermutigt werden. Und dass das dazu beiträgt, dass wir mutig die frohe Botschaft weitergeben. Und dass wir mutig Samen säen, begießen und pflanzen, in der Hoffnung, dass du das Gedeihen schenkst, Jesus. Amen. Heutige Thema lautet Offensiv auf nicht offensive Weise. Leute, wir haben jetzt 2 Wochen lang haben wir auf den Herrn geblickt. Und ich wünsche mir, dass es jetzt die ganze Zeit, auch wenn es weitergeht in der Themenserie, dass das euch im Hinterkopf ist. Okay? Wir haben 2 Wochen lang auf den Herrn geschaut und dieser Blick auf Gott macht uns mutig. Wir haben gesehen, dass diejenigen, die auf der Seite des Herrn stehen, immer in Überzahl sind. Ganz egal, wie viele Leute dir entgegenstehen. Ganz egal, ob du der Einzige bist. Okay? Auf der Seite des Herrn bist du immer in der Überzahl. Und jetzt? Was jetzt? Wir wissen, wer uns gesandt hat. Wir wissen, in wessen Auftrag wir stehen. Wir wissen, was das Evangelium ist. Übrigens, ich erinnere euch an die Challenge Nummer 3 zu lesen, den Artikel, was ist das Evangelium? Wer das noch nicht gemacht hat, bitte macht das. Also wir wissen, was das Evangelium ist. Wir wissen, dass er uns die Furcht nimmt. Wir wissen, dass er mit uns ist, dass er uns beschützt, dass er uns Frucht schenkt. Und wir wissen auch, dass er alles weiß und dass er für uns sorgt. Aber was jetzt? Wir haben bisher noch nicht über das Wie geredet. Und in Predigtserien und in Konferenzen, die dieses Thema behandeln, da fehlt tendenziell dieser ganz wichtige praktische Teil Wie. Wie machen wir das? Leute, und da beginnen wir heute. Das nächste Mal werden wir auch mit dem Wie uns beschäftigen und sogar vielleicht das übernächste Mal. Und heute, ich habe es bereits in unsere Gruppe geschrieben, heute wird es anders als erwartet, es wird einfacher als erwartet und es wird effektiver als erwartet. Wer jetzt denkt, oh Mann, der verspricht uns aber ganz schön viel, ja, ich glaube, das kann ich heute halten. Ich möchte beginnen mit einem Beispiel, das ihr wahrscheinlich alle schon erlebt habt. Ihr trefft euch mit einem Freund, der nicht an Jesus glaubt und er liegt euch total an dem Herzen. Und ihr nehmt euch vor, ey, okay, wir gehen da Döner essen bei Gemüse-Döner-Kebab-Innenstadt. Und ich werde mit ihm über das Evangelium reden. Und hier verbringt Zeit und du probierst so ein bisschen zu lenken und dann sagt er auf einmal, oh, sorry, ich habe jetzt noch einen Termin, ich muss los. Hab nicht über das Evangelium geredet. So, wie geht's dir danach? Ist es nicht so, dass wir dann ein schlechtes Gewissen haben? Dass wir uns denken, oh Mann, ich habe die Gelegenheit nicht genutzt. Ich habe geschwiegen, ich habe nicht geredet. Warum denken wir das? Warum haben wir ein schlechtes Gewissen in solchen Situationen? Leute, in uns herrscht das Denken, dass wir den Sack zumachen müssen. In uns herrscht das Denken, dass ich das Evangelium erzählen muss, die andere Person gegenüber, dass sie sich sofort bekehren muss, dass wir zusammen beten und dass diese Person von diesem Moment an jede Veranstaltung unserer Gemeinde besucht und ab diesem Moment ihre Gaben in der Gemeinde perfekt auslebt. Das ist doch oft unsere Erwartung, oder? Und wenn das dann nicht passiert, oh Mann, dann sind wir enttäuscht. Dann sind wir entmutigt. Und dann fragen wir uns, ey, hab ich versagt? Bei mir ist es noch nie passiert. Ich habe noch nie jemanden wirklich zu Christus geführt. Ich habe noch nie so etwas wie ein Übergabegebet gesprochen. Wir sehen keine Frucht und dann sind wir entmutigt. Leute, und heute? Heute ist das Ziel, dass ich euch jeden Druck nehme. Dass ich euch zeige, dass wir eigentlich in einem riesigen, großen Team gemeinsam spielen. Ich möchte euch heute von dem Druck befreien, die Ernte einfahren zu müssen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir hier Zeugnisse gehört haben, kurz bevor wir die Leute getauft haben bei uns in der Gemeinde, ist euch da aufgefallen, dass in so gut wie jedem Zeugnis verschiedene Ereignisse genannt werden, die letztendlich dazu geführt haben, dass man gerettet wurde und zu Jesus gehört. Es waren viele Ereignisse und äußerst selten ist es ein einziges Ereignis, das sofort zur Rettung führt. Und das ist interessant, Leute, weil das waren einzelne Ereignisse, die vielleicht teilweise noch nicht das volle Evangelium enthalten hatten, aber trotzdem waren diese Ereignisse, hatten einen Charakter, wo Samen gesät wurden, die nach und nach aufgegangen sind. Leute, und wir müssen heute anfangen, das große Bild zu sehen. Okay? John Piper sagte Folgendes: Die Person, die du heute fragst, woran sie glaubt und nichts weiter, ist vielleicht die Person, die ich morgen beim Joggen treffe. Und den Punkt, den er machen will, ist, Leute, wir spielen alle im gleichen Team. Und immer wieder streuen wir Samen. Heute streust du Samen und vielleicht ist die Person, läuft mir morgen über den Weg und dann nächste Same und so weiter. Ich möchte euch daran erinnern, dass Frucht nicht, also praktisch, wenn wir ernten wollen, ja, dann ist es nicht so, dass wir an einem Tag sehen und am gleichen Tag ernten wir perfekt reife Frucht, oder? Ich möchte euch daran erinnern, dass wir alle im gleichen Team spielen. Und es wurde leider üblich, dass ich hier Volleyballbeispiele bringe, deswegen mache ich das auch heute. Heute möchte ich, dass ihr euch vor Augen haltet, wie man ein Volleyballspiel gewinnt. Ein Volleyballspiel wird nicht durch einen einzigen Schlag gewonnen, oder? Das meinen manche, ja, und dann gibt es solche Spezialisten auf dem Feld, die dann immer meinen, mach direkt rüber, ja, und dann kriegen sie auf den Deckel. Ein Volleyballspiel wird nicht mit einem Kontakt gewonnen. Nein, ganz und gar nicht. Zunächst einmal Annahme, stellen, schlagen und dann vielleicht ein Punkt. Dann ist das Volleyballspiel immer noch nicht gewonnen. Wir müssen viele Interaktionen machen, damit man tatsächlich zu einem Sieg kommt. Und heute möchte ich dich auffordern, nicht den Schmetterball zu machen, nicht den Aufschlag zu machen, nicht zu stellen, nicht anzunehmen. Ich möchte dich auffordern, heute einfach nur aufs Feld zu kommen. Mehr nicht, okay? Und wir werden sehen, dass einfach nur aufs Feld kommen bereits sehr nützliche Samen sät. Wir lesen unseren Bibeltext heute und das ist ein, ja, sehr besonderer Abschnitt, der euch allen sehr bekannt ist. Aber ich denke, niemand von euch oder die wenigsten haben diesen Text bereits aus dieser Perspektive betrachtet. Schlag mit mir auf Johannes Kapitel 4, Verse 35 bis 38. Johannes Kapitel 4, Verse 35 bis 38. Johannes 4, 35 bis 38. Ihr alle kennt die Geschichte, aber wir fangen bei einem sehr merkwürdigen Vers an. Ich werde euch gleich nochmal den Kontext geben. Ab Vers 35, hier heißt es: Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der sät und der erntet, zugleich sich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ihr alle kennt die Geschichte von der samaritischen Frau. Jesus musste durch Samarien ziehen und dieser Frau das Evangelium verkündigen. Und sie war die Erste, der sich Jesus als der Christus vorgestellt hat. Diese Begebenheit war wahrscheinlich im Dezember oder im Januar, 4 Monate vor der üblichen Frühjahrsernte. Das Getreide wurde im November gesät und im Dezember, im Januar, sproste langsam das Korn in grünen Farben. Und Jesus benutzt hier das Bild von Saat und Ernte, um uns etwas zu zeigen. John MacArthur sagte: Jesus weist auf die Samariter, auf die Samariterin und die Menschen von sich her hin, als er sagte: Hebt eure Augen auf, die in diesem Augenblick zu ihnen kamen und wie eine reife Ernte wirkten, die dringend eingefahren werden musste, denen dringend die frohe Botschaft verkündigt werden musste. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ihr erntet, wo ihr nicht gesät habt. Das ist sehr interessant. Andere haben gearbeitet, andere haben gesät, andere haben begossen. Aber diejenigen, die begossen, bepflanzt haben, die Gartenarbeit gemacht haben, die haben keine Frucht gesehen. Die Jünger, die hier ernten, ja, haben nicht gesät, sie haben nicht begossen. Aber sie sind diejenigen, die die Frucht sehen. Jesus zeigt uns hier 2 unterschiedliche Arbeiter. Einmal die Arbeit des Sehens und einmal die Arbeit des Erntens. Nennen wir sie Gärtner und Erntearbeiter. Die beiden spielen im selben Team, im selben Volleyballteam, wenn man so will. Sie freuen sich beide, wenn die Ernte eingefahren wird. So haben wir es gesehen im Text. Es ist, Achtung, eine gemeinsame Freude, geteilte Privilegien. So Leute, warum das alles? Diesen Gedanken greift Greg Coker in seinem Buch auf, das Tactics heißt. Gibt es leider nur auf Englisch. Und es wäre absolut unfair, wenn ich hier keine Werbung für dieses Buch machen würde. Dieses Buch ist, und damit verspreche ich euch wirklich nicht so viel, ist verändernd, weil es mit ganz einfachen Methoden es jedem Menschen möglich macht, über das Evangelium zu reden. Nicht gezwungen und total ohne Druck, wie wir heute sehen werden. Und es geht in diesem Buch viel um diesen Gedanken: Sehen, Saat und Ernte. Gartenarbeit, Erntearbeit. Leute, oft wollen wir die Ernte einfahren, wo keine Ernte ist. Oft wollen wir ernten und reißen sogar unreife Früchte ab, einfach nur damit wir ernten. Was meine ich damit? Oft wollen wir, dass sich die Person uns gegenüber direkt bekehrt und wir pressen das Evangelium rein und fordern die Person auf, sich zu entscheiden, obwohl die Frucht noch nicht reif ist. Vielleicht ist es sogar fragwürdig, ob wir hier mehr Schaden anrichten. Leute, wir müssen uns vor Augen halten, manche sind richtig gut in der Gartenarbeit und manche sind richtig gut in der Erntearbeit. Und ich stehe hier und ich spreche im Namen von Greg Kaukel, der sagt, wir brauchen mehr Gärtner im christlichen Bereich. Wir brauchen mehr Leute, die die Gartenarbeit machen, die länger braucht, die länger dauert und die mehr Fürsorge beansprucht. Leute, und bevor ich dieses Buch gelesen habe, wollte ich mit Ach und Krach in jede Konversation am besten das Evangelium richtig reinpressen. Ich wollte die Ernte einholen und ich habe nach dem Prinzip die Gespräche geführt. Ich komme mit der Sichel und ganz egal, was ich vorfinde, ich rasiere. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich habe ein Treffen gehabt und Melanie kann es bestätigen. Und ich habe viel geredet und habe über das Evangelium gesprochen, über die frohe Botschaft. Ich hatte meine 4 Punkte, ja, Schöpfung, Sünder, Jesus, Antwort, alles abgearbeitet. Und ich habe immer wieder gemerkt, er wollte das Thema wechseln. Ey, aber ich habe mir gedacht, nee, dieser Versuchung widerstehe ich. Und ich bin immer wieder zurück, sage, nein, wir müssen nochmal zurück zu diesem Thema jetzt. Wie entscheidest du dich? Wo wirst du sein, wenn du jetzt stirbst? Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich habe wirklich das Evangelium hineingepresst. Und dann habe ich das Buch gelesen. Und das hat mich so bewegt, dass ich mich danach für so eine grobe Herangehensweise bei ihm entschuldigt habe. Und jetzt aufpassen, Leute. Das kann jetzt sich richtig komisch anhören. Aber wir müssen das Evangelium nicht in jedes Gespräch hineinpressen. Lass mich es kurz erklären. Natürlich, das Evangelium ist die frohe Botschaft und ist die einzige Botschaft, durch die Menschen gerettet werden. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Darüber herrscht kein Zweifel. Und wenn sich eine Tür auftut, ey, dann los, tu es. Aber wenn die Tür zubleibt, dann tritt die Tür nicht ein. Nicht jeder ist bereit dafür. Und bei manchen wurde nicht einmal gesät und wir wollen sofort die Ernte einfahren. Und jetzt stellt sich die Frage, ey, wenn wir nicht einfach über das Evangelium sprechen, worüber dann? Und hier möchte ich euch sagen, seid Gärtner. Streue Samen, gieße, pflanze, mach Gartenarbeit, sei ein Gärtner. Und bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich euch Jesus vor Augen halten. Jesus ist das perfekte Beispiel für den perfekten Gärtner und für den perfekten Erntearbeiter. In Johannes 4, wie wir gesehen haben, da fährt er die Ernte ein. Jesus hat aber nicht in jedem Gespräch das Evangelium erzählt. Jesus hat auch nicht in jedem Gespräch die Ernte eingefahren. Achtung, obwohl er der Einzige ist, der Frucht erschaffen kann. Ich gebe euch hier einige Beispiele. Der reiche Jüngling. Jesus hat ihm nicht das Evangelium erzählt. Und dann hieß es, er ging traurig weg. Jesus hat ihm nicht hinterhergerufen, komm mal nochmal her, ich wollte dir nochmal was sagen. Rettung allein aus Gnade durch Glauben, durch mich. Nein, er ließ ihn traurig weggehen. Dann der barmherzige Samariter. Ihr erinnert euch an Lukas 10, an die vorletzte Predigt. Was hat er mit dem Pharisäer gemacht? Er hat ihn einfach gehen lassen. Kein Evangelium. Und was sagte Jesus höchstpersönlich in der Bergpredigt? Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Das ist ein harter Ausdruck, oder? Aber Jesus zeigt uns hier, nicht jeder ist bereit, zu diesem Zeitpunkt das Evangelium von Christus zu hören. Hier brauchen wir Fingerspitzengefühl. Ein anderes Beispiel, die Volksmenge, die zusammenkam, als Jesus die Legion der Dämonen vom Gadarener ausgetrieben hat. Jesus hat kein Wort über das Evangelium verloren. Stattdessen sagten sie ihm, Jesus, geh bitte. Und Jesus geht. Trotzdem war Jesus hier ein Gärtner. Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, der Gadarener, was sagte Jesus ihm? Er übertrug ihm die Verantwortung. Und sagte, verkündige du, was der Herr Großes an dir getan hat. Wir müssen Gartenarbeit machen, Leute. Und ich weiß, ihr alle habt noch keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Aber ich möchte euch zuallererst, bevor es jetzt weitergeht, das eintrichtern. Okay? Sei ein Gärtner. Streue Samen. Gieße, bepflanze. Und probiere nicht krampfhaft die Ernte einzufahren. Leute, und jetzt kommen wir zu diesem Buch. Und die heutige Predigt und die nächste und wahrscheinlich noch die übernächste wird mehr den Charakter eines Seminars haben als von einer Auslegungspredigt. Das möchte ich schon mal vorweg sagen. Aber ich denke, dass wir das zu diesem Zeitpunkt brauchen, weil wir ganz praktische Hilfen brauchen, wie wir in unserer Zeit Samen streuen können, Gärtner sein können und das Evangelium weitersagen können. Ich werde euch heute ein sehr, sehr hilfreiches Werkzeug an die Hand geben. Und dieses Werkzeug kann falsch angewandt wirklichen Schaden verursachen. Und ich möchte, dass wir dieses Werkzeug, was wir aus dem Wort Gottes genommen haben, auch im Kontext von Gottes Wort anwenden. Okay? Also benutze dieses Tool nicht, um dich als was Besseres darzustellen, um dein Gegenüber fertig zu machen, sondern lass uns das mit Weisheit anwenden, liebevoll, sanft und zuvorkommend. Ab heute möchte ich, dass ihr die einfachsten Ziele verfolgt, was die Verkündigung der frohen Botschaft angeht. Und zwar ist es dieses Ziel: Lege einen Stein in den Schuh deines Nächsten. Das ist ein ganz leichtes und einfaches Ziel. Lege einen Stein in den Schuh deines Nächsten, der ihn zum Nachdenken bringt. Greg Kochel geht ins Gebet, wenn sich im Gespräch eine Möglichkeit bietet. Und da betet er um folgende Dinge. Welche eine Sache kann ich sagen? Welche eine Frage kann ich stellen? Welche eine Idee kann ich geben? Achtung, damit diese Person nachdenkt. Und das Ziel von heute ist einfach nur, dass ihr seht, dass es bereits ein Same ist, wenn wir einen kleinen Stein in den Schuh unseres Nächsten legen. Und ich liebe diese Metapher, weil ihr alle kennt es, ja? Wie sehr kann es nerven, wenn man einen Stein im Schuh hat, zum Beispiel beim Wandern, ja? Dann, man kann nicht gescheit weiterlaufen. Man muss anhalten und dann sieht man am Bürgersteig, wie da einer auf einem Bein hüpft und den Schuh in der Hand hält und ihn ausleert. So sehr stört es uns, dass wir bereit sind, uns zu blamieren vor der ganzen Welt, einfach nur, damit unser Schuh keine Steine hat. Und ich möchte, dass wir anfangen, Steine in die Schuhe unserer Nächsten zu legen, über die sie nachdenken müssen und die sie nicht loswerden. Und hier möchte ich nochmal sagen, keine Taktik und keine Strategie, die wir jetzt in den nächsten 3 bis 4 Wochen kennenlernen werden, ist ein Ersatz für den souveränen Akt der Rettung unseres Herrn. Das sind nur Hilfen, unsere Hoffnung liegt allein auf Gott. Denn er allein kann Menschen retten. Okay? Leute, und das ist auch so befreiend. Wir dürfen uns auch hier keine falsche Last auf die Schultern legen, weil wir sind nicht diejenigen, die retten. Okay? Und angenommen, es tut sich eine Tür auf für das Evangelium und wir erzählen das Evangelium und dann kriegen wir Ablehnung und dann ist das okay. Das liegt nicht in unserer Verantwortung. Wir müssen einfach nur treu sein in der Gartenarbeit. So, Leute, wir haben immer noch nicht über das Wie gesprochen. Ganz gezielt, weil ich euch das eintrichtern möchte, okay? Immer noch steht das Wie im Raum und dazu kommen wir jetzt. Ich werde euch jetzt Beispiele geben und ihr habt jetzt eine Aufgabe, okay? Ihr notiert euch, nachdem ich euch das Beispiel vorgelesen habe, in euer Predigtheft, was ihr antworten würdet. Aufgabe klar? Danke für eure Antwort. Und bei dieser ganzen Reihe jetzt, wo es wirklich praktisch wird, wollen wir mit vielen Beispielen arbeiten. Weil mir persönlich hat das enorm geholfen und ich glaube, es wird auch eine Hilfe für euch sein. Okay, Beispiel Nummer 1. Gut zuhören. Du bist auf einer Geburtstagsfeier. Mit einigen deiner engen Freunden, ach übrigens, was ich noch sagen wollte, für diejenigen, die Tactics schon gelesen haben, nutzt das jetzt als Training sozusagen, okay? Und jetzt fühlt euch nicht als was Besseres und geht also sofort zu eurem Nachbar, das und das und das müsst ihr jetzt machen. Sondern nutzt das als Training einfach, okay? Und wendet die Tactics an, die ihr bereits bei Greg Coker gelernt habt. Okay, Beispiel. Du bist auf einer Geburtstagsfeier und da sind auch einige Freunde von deiner Kirche, von der Hoffnungskirche. Plötzlich, zu deiner Überraschung und Verlegenheit, verkündet der 15-jährige Sohn des Gastgebers mit einiger Streitlust, dass er nicht mehr an Gott glaubt. Es ist einfach nicht rational, sagt er. Es gibt keine Beweise. Es herrscht eine fassungslose Stille. Was würdest du sagen? Ich gebe euch ganz kurz Zeit. Macht euch ein paar Stichpunkte in euer Heft und denkt kurz darüber nach. Okay? Okay, wir gehen weiter. Bevor ich Tactics gelesen habe, hätte ich persönlich wie folgt geantwortet. Und vielleicht findet sich hier einer wieder. Achtung. Ich hätte gesagt, Gott beweisen? Oh Mann, das kann niemand. Das Gegenteil kann jedoch auch niemand tun. Gott gibt uns aber Hinweise, mit denen er uns auf sich hinweist. Und dann hätte ich ausgepackt. Kosmologische Argument, teleologische Argument, ontologische Argument, das moralische Argument. Das wäre meine Herangehensweise gewesen. So, wir werden jetzt zuerst zum nächsten Beispiel gehen. Und ihr macht euch wieder Notizen. Achtung, Beispiel Nummer 2. Du sitzt mit 2 weiteren Leuten im Zug. Und ihr kommt auf die Schöpfungsgeschichte in der Bibel zu sprechen. Und einer sagt, wie kann man so blöd sein und an eine Schöpfung glauben? Was würdest du sagen? Mach dir ein paar Notizen. Ich hätte Folgendes geantwortet. Wo habe ich es? Ich frage mich, wie man so blöd sein kann und nicht an die Schöpfung glauben kann. Schau dir alles an, es ist einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Es harmoniert alles perfekt. Kann ein Buch sich selbst schreiben? Kann ein Schneemann sich selbst bauen? Wie viel weniger so ein komplexes, großes Universum? Wir kommen zum Beispiel Nummer 3. Du bist im Fitnessstudio. Vielleicht waren da einige noch nie, vielleicht solltet ihr kurz darüber nachdenken. Also, du bist im Fitnessstudio und du redest mit deinem Freund in der Umkleide über den Glauben. Plötzlich mischt sich jemand ein, der sich gerade umzieht und sagt, im Grunde genommen sind alle Religionen gleich. Was würdest du sagen? Mach dir kurz Notizen. Ich hätte Folgendes geantwortet. Und Leute, by the way, das ist wirklich so passiert. Ja. Ich habe mich zu dieser Person hingedreht und habe gesagt, es gibt nur 2 Arten von Religion. Erstens Rettung durch das, was du tust. Und das schließt jede Religion ein, außer das Christentum. Das Christentum besagt Rettung allein aus Gnade, weil wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu retten, brauchen wir einen Retter. Und dieser Retter ist Jesus Christus. So. Und jetzt liest jeder seine Antworten vor. Spaß. Leute, ich habe hier einen fundamentalen Fehler gemacht. Eigentlich viele fundamentale Fehler. Nämlich, ich habe auf ihre Behauptung hin, auf ihr Statement hin, eine weitere Behauptung gemacht. Achtung, sie haben etwas behauptet, ohne es zu erklären, ohne Argumente zu liefern, und ich habe sofort meinen Standpunkt erläutert. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass wenn wir mit so etwas konfrontiert sind, dass wir uns sofort angegriffen fühlen und dass wir sofort klar machen wollen, ey, Moment, du liegst falsch, das und das und das ist der Grund dafür, das und das und das ist richtig. Wir fühlen uns so schnell angegriffen und denken uns, dir zeig ich's. Okay, aber was wäre dann die richtige Herangehensweise? Und ich greife diese 3 Beispiele auf und wende jetzt, Ich nehme es schon mal vorweg, die Columbo-Taktik an. Und ihr werdet sehen, dass es einen ganz anderen Charakter hat, wenn man so mit diesen Sachen umgeht. Achtung, auf das Beispiel 1. Ihr habt es noch im Ohr. Das war der Junge von dem Gastgeber, der gesagt hat, ich glaube nicht mehr an Gott, es ist nicht rational, es gibt keinen Beweis. Jetzt hört euch diese Antworten an. An welchen Gott glaubst du nicht mehr? Was genau findest du irrational am Glauben an Gott? Wenn du Beweise möchtest, Welche Art von Beweisen wären für dich akzeptabel? Welche Argumente, die für Gott sprechen, hast du bisher betrachtet und was fandest du falsch an ihnen? Beispiel Nummer 2, die Leute im Zug. Wie kann man so blöd sein und noch an eine Schöpfung glauben? Antwort: Wie glaubst du, ist alles entstanden? Da du die Schöpfungstheorie verworfen hast, mit welchen Argumenten für die Schöpfung hast du dich beschäftigt? Was genau fandest du an ihnen so falsch, dass du die Menschen, die daran glauben, als blöd bezeichnest? Nach deiner Meinung dürfte es also keine renommierten Wissenschaftler geben, oder? Renommierten christlichen Wissenschaftler geben, die an die Schöpfung glauben. Beispiel Nummer 3, der halbnackte Mann im Handtuch. Alle Religionen sind gleich. Und der hat es auch mit diesem Akzent gesagt. Alle Religionen sind gleich. So, wir wollen hier keine Bilder vor Augen haben, okay? Antwort: Wie sehr hast du dich mit den Details der Religionen beschäftigt? Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dass ihre Gemeinsamkeiten mehr Wichtigkeit haben als ihre Unterschiedlichkeit? Auf welche Weise sind alle Religionen gleich? Und merkt ihr, Leute, das waren alles Fragen. Fragen, die einen konkreten Zweck verfolgen. Der andere hat ein Statement gemacht, eine Behauptung, und dann hat er auch die Verantwortung und die Last, diese Aussage, diese Behauptung zu begründen. Leute, und alles, was diese Fragen gerade gemeinsam hatten, war: Sammel Informationen. Und das ist für uns äußerst wichtig. Je mehr der andere redet, desto mehr Informationen bekomme ich. Und merkt ihr, diese Fragen, die säen Samen, weil sie die andere Person zum Nachdenken bringen. Und es ist ein Gespräch, es ist kein Predigen. Ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt, ja? Wenn wir so frei waren und dann, ey, darf ich dir mal das Evangelium erzählen? Und dann halbe Stunde Predigt, ja? Aber das ist im Kern einfach ein Gespräch, okay? Wo niemand arbeitet und wo niemand irgendwie so schwitzt und weiß was ich nicht alles, Druck hat, Last hat. Nein, es ist einfach ein Gespräch. Es ist Gartenarbeit. Und dadurch streuen wir Samen. Und bevor es jetzt weitergeht, wollen wir doch schauen, hey, finden wir diese Herangehensweise auch bei Jesus? Und die Antwort ist ja. Diese Art finden wir bei Jesus, und zwar ziemlich häufig. Als der reiche Jüngling zu Jesus gekommen ist, was hat Jesus als erstes gesagt? Warum nennst du mich gut? Frage. Und dann, als er versucht wurde, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und was machte Jesus? Bringt mir einen Denar. Wer ist darauf abgebildet? Fragezeichen. Was hat er immer die Pharisäer gefragt, nachdem sie ihn versucht haben? Was steht geschrieben? Fragezeichen. Und dann hat Jesus gesagt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Fragezeichen. Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Achtung, sogar auf Fragen hat Jesus mit Fragen geantwortet. In welcher Vollmacht tust du diese Dinge, haben die Pharisäer gesagt. Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und Jesus antwortete, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde ich es euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Pass auf, Jesus wusste alle Dinge und trotzdem hat er Fragen benutzt. Und das zeigt uns, Leute, dass Fragen sehr, sehr nützlich sind. Und die Herangehensweise bezeichnet Greg Kochel in seinem Buch als die Columbo-Technik. Und das Zentrum von dieser Strategie ist das Fragen, das Sammeln von Informationen. Und dadurch sind wir offensiv auf nicht offensive Weise. Ich meine, wenn euch jemand sagt, ey, wie kann man so blöd sein und noch an die Schöpfung glauben? Ja, ich fühle mich angegriffen. Und ich könnte jetzt sofort das machen, was ich da gemacht habe. Ey, wie kannst du so dumm sein und nicht daran glauben? Ja? Aber es wirkt doch viel, viel offener, viel liebevoller, wenn man fragt, mit welchen Argumenten hast du dich beschäftigt hinsichtlich der Schöpfungstheorie? Merkt ihr, was das für einen anderen Charakter hat? Und dann, ich habe einfach nur eine Frage gestellt und die andere Person redet und redet und redet und ich höre zu. Schlagt mit mir ganz kurz unser Predigtheft auf Seite 18. Und hier findet ihr diesen Abschnitt über das Buch Tactics. Und hier seht ihr nochmal die wichtigen Sachen, die einfachen Ziele, die wir ab heute verfolgen wollen. Und auch die Columbo-Taktik. Und hier gibt es ein Zitat, das euch sehr, sehr wichtig werden muss. Nämlich, bleibe im Fragemodus, dann befindest du dich in der Sicherheitszone. Okay? Das ist wichtig. Wir werden uns heute, beziehungsweise heute geht es nur um Schritt 1. Sammel Informationen. Und hier, Leute, warum heißt diese Taktik Columbo-Taktik? Also, ich muss es ganz kurz erläutern. Und zwar, wenn ich als Kind Fernsehen geschaut habe und es lief nichts Gutes, da habe ich mir eine Fernsehsendung angeschaut, die hieß Detektiv Columbo. Vielleicht kennen die einige noch. Das ist so eine uralte Fernsehserie mit so einem Typ, der hat so einen langen Mantel an, so einen beigenen, hat immer eine Zigarre, ja, und ist Detektiv. Und das, was er immer macht, und jede Serie läuft gleich ab, er kommt an einen Ort, wo irgendwas passiert ist, und dann beginnt er, Fragen zu stellen. Und mit Hilfe dieser Fragen kommt er dann letztendlich zu dem Ergebnis. Und das, was ihn auszeichnet, ist, dass er dann immer wieder sagt, oh Mann, tut mir leid, ich muss nochmal nachfragen, wie war das und das und das? Und dann antwortet die Person und dann führt das weiter zu einer nächsten Frage. Oh Mann, jetzt muss ich aber nochmal fragen, wie ist das und das und das? Und dann entschuldigt er sich dafür und sagt, ich kann es einfach nicht lassen. Es ist eine Gewohnheit. Leute, und das muss eine Gewohnheit für uns werden. Okay? Dass wir uns nicht angegriffen fühlen, sondern dass wir den Nächsten herausfordern und ihm die Möglichkeit geben, sich selbst zu erklären, indem wir fragen. Genau. Der erste Schritt von der Columbo-Technik ist das Sammeln von Informationen. Und hier gibt es eine ganz einfache Modellfrage, nämlich, was meinst du damit? Für den einen oder anderen scheint das jetzt ziemlich primitiv, aber ich werde euch zeigen, was diese Frage für eine Power hat. Also mit dieser Frage sammeln wir Informationen. Und wir wollen so viele Informationen sammeln, wie nur möglich. Wenn eine Behauptung aufgestellt wird, dann wollen wir nicht probieren, die Behauptung von unserem Gegenüber zu widerlegen, ohne dass er sie überhaupt erst erklärt oder begründet hat. Okay? Ich gebe euch ein Beispiel. Das habt ihr mit Sicherheit alles schon gehört. Wir erzählen das Evangelium und dann kommt der Satz, ach, alles ist relativ. Und sofort wollen wir uns verteidigen. Nein, absolute Wahrheiten gibt's. Aber warum nicht einfach mal fragen, was meinst du damit? Was meinst du mit relativ? Auch wenn ich weiß, was relativ ist, heißt es nicht, dass mein Gegenüber weiß, was relativ ist, auch wenn er das benutzt. Und es bedeutet noch nicht, dass wenn beide das verstanden haben, dass wir gemeinsam eine gleiche Vorstellung davon haben. Was meinst du mit relativ? Und wenn die Person das erklärt hat, was könnte man als nächstes fragen? Was meinst du mit alles? Ich meine, sie sagte, alles ist relativ. Das schließt doch auch diese Aussage mit ein, oder? Sie gehört doch auch zu alles. Deine Aussage ist somit auch relativ. Und alles, was wir hier gemacht haben, ist, wir fragen einfach nur. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Mein Freund ist Buddhist. Und ich würde ihm gerne das Evangelium weitergeben, aber dafür muss ich wissen, was Buddhismus wirklich ist. Welches Buch kannst du empfehlen? Spar dir das Geld und spar dir die Zeit. Es gibt einen viel effektiveren Weg. Stell dir bitte vor, du musst dieses Buch kaufen oder du kaufst dieses Buch, dann musst du es lesen und dann musst du es verstehen und eventuell ist es gar nicht die Art von Buddhismus, an die dein Freund glaubt. Es gibt eine viel bessere Möglichkeit. Du setzt dich mit deinem Freund hin, du kaufst ihm einen Kaffee und dann fragst du ihn. Mann, ich habe bei dir zu Hause habe ich so Buddha-Statuen gesehen. Haben die eine besondere persönliche Bedeutung für dich? Was bedeutet Buddhismus für dich? Und das sind alles Variationen von dieser Frage, was meinst du damit? Und was würde diese Person sagen, wenn sie aufgefordert wird, ey, könntest du mir erklären, woran du glaubst? Was meinst du mit Buddhismus? Glaubt ihr, die Person würde sagen, hey, das ist das Allerletzte. ey, das ist meine Sache. Nein, 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 nein. Und wenn die so handeln würde, dann solltest du dir vielleicht neue Freunde suchen. Also, niemand würde an dieser Stelle sagen, ey, lass mich in Ruhe. Jeder redet doch gerne von dem, was er vertritt, von seinen Überzeugungen. Und alles, was wir hier gemacht haben, wir haben eine Frage gestellt und der andere redet und gibt uns Informationen. Und jetzt müsste eine Frage eigentlich in euren Köpfen auftauchen, nämlich, was ist danach? Was ist danach? Erstmal nichts. Der erste Schritt, um den es heute geht, ist einfach nur Informationen sammeln. Und Leute, wenn wir anderen Menschen diese Frage stellen, dann wundert euch nicht darüber, dass diese Personen manchmal nicht wissen, wie sie antworten sollen. Warum? Jeder lebt in seiner Blase. Und wer die Dokumentation gesehen hat, Social Dilemma, der weiß auch, dass Social Media enorm dazu beiträgt. Man lebt nur in seiner Blase, man lebt nur in seiner Community, man hat nur einen Freundeskreis, der exakt denselben Punkt der Weltanschauung vertritt wie einer selbst. Und dann eignet man sich Slogans an. Wie zum Beispiel, alle Religionen sind gleich. Ey, jeder aus meinem Freundeskreis sagt es und glaubt es, deswegen sage ich es auch. Aber man hat sich noch niemals damit beschäftigt, ob das wirklich wahr ist. Und wenn dann da jemand ist, der sagt, auf welche Weise sind alle Religionen gleich, dann wundert euch nicht, wenn nichts kommt. Von so einem Ereignis spricht auch Greg Kokel in seinem Buch, wo genau das passiert ist. Jemand hat so einen Slogan wiederholt und Greg Kokel sagte einfach nur, auf welche Weise sind alle Religionen gleich? Und die Person war so überfordert, dass eine lange Stille eintrat und dass er die Stille brechen musste. Also wundert euch nicht darüber, wenn das passiert. Eine fragende Herangehensweise ist einfach super praktisch. Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel. Das schreibt Greg Kogel in seinem Buch. Er war im Flugzeug und öfter liest er dort und schlägt die Bibel auf. Und mit seinem Nächsten kam er dann ins Gespräch. Und ja, der Nächste hat dann gesagt, ey, ich bin kein Christ mehr. Und dann hat er gefragt, was meinst du damit? Ja, eigentlich war ich ein Pastorenkind. Was meinst du damit? Ist dein Vater gestorben? Nee, mein Vater ist kein Pastor mehr. Eigentlich ist er kein Christ mehr. So, und jetzt stellt euch bitte vor, ja, könnt ihr hier die Last sehen, die der Mensch in dieses Gespräch mit sich bringt? Wie viele Minen auf dem christlichen Pfad jetzt der Evangeliumsverkündigung liegen? Und das sind hilfreiche Informationen dafür, wie wir jetzt weitergehen können in diesem Gespräch. Okay? Jetzt stellt euch vor, er hat die Bibel ausgepackt und hat gesagt, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Ah, ich rede. Gott kam, um dich zu retten und du musst jetzt antworten, du bist ein Sünder und so weiter. Oh Mann, das hätte, glaube ich, viel Schaden angerichtet bei ihm. Und wenn wir fragen und Informationen sammeln, dann ist das einfach super praktisch. Und wir müssen nicht unbedingt immer zum Evangelium kommen. Wenn wir fragen, welche Weltanschauung vertrittst du? Und dann meint ja, okay, ich bin Buddhist. Ja, was meinst du damit? Und so weiter. Die Person herausfordern, die Person sich erklären lassen und dann gut sein lassen. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder du beschäftigst dich dann genau mit den Sachen zu Hause und bereitest dich schon aufs nächste Gespräch vor, damit du mit neuen, guten Fragen kommst, worum es auch beim nächsten Mal gehen wird. Oder du stellst eine weitere Frage, um die es das nächste Mal gehen wird, nämlich Schritt Nummer 2. Wie bist du zu diesem Entschluss gekommen? Aber wie gesagt, da wird es jetzt erst nächstes Mal weitergehen. Also ich möchte nochmal zusammenfassen, Leute. Nimm dir vor, Informationen zu sammeln. Nimm dir einfach vor, diese Frage zu stellen und sie anzuwenden und zu variieren. Was meinst du damit? Sei ein Gärtner. Streue Samen. Begieße Pflanze. Und wenn du nicht auf das Evangelium zu sprechen kommst, dann ist das okay. Weil wir alle in einem großen Team spielen. Und die Person, die du heute fragst, ey, was meinst du eigentlich mit Buddhismus? Und die Person merkt, während sie das dir erklärt, dass sie das gar nicht richtig erklären kann. Und das ist die Person, die ich morgen frage, wie bist du zu diesem Entschluss gekommen? Okay? Wir sind hier in einem großen Team. Und da, wo du aufhörst zu kämpfen, das ist keine Niederlage. Null. Es ist einfach eine Unterbrechung und jemand anderes nimmt den Kampf wieder auf und führt ihn fort. Okay, Leute, wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, dass dieser praktische Teil auch jetzt in dieser Predigtserie euch einfach eine Hilfe ist. Mutig einfach voranzugehen, mutig das Evangelium zu verkünden. Okay? Wir wollen jetzt wieder eine Gebetszeit haben und betet so, wie ihr sitzt. Niemand ist gezwungen zu beten und wir wollen einfach auch darum beten, dass wir mutig Samen sehen. Und wir wollen auch dafür beten, für die Samen, die bereits gesät wurden. Okay? Schaut mal hier hinten hin. Einige haben schon das Evangelium verkündet. Einige haben schon andere Menschen gefragt, warum sie nicht an Jesus glauben. Okay, das seht ihr hier in der Challenge-Wand. Lasst uns dafür beten, dass diese Samen aufgehen und dass wir ab jetzt mutig Samen streuen, mutig Steine in die Schuhe unserer Nächsten legen. Okay? Lasst uns das tun. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, Herr, und wie wunderbar du Samen gesät hast und wie wunderbar du die Ernte eingefahren hast. Herr Jesus, ich bete so sehr, dass dieses Werkzeug, das wir heute kennengelernt haben, Herr, dass du es uns mutig und weise anwenden lässt. Herr, dass wir weniger mit uns beschäftigt sind, sondern vielmehr mit dem anderen, den anderen reden lassen. Und dass wir uns nicht zu wichtig nehmen und nicht zu schnell uns angegriffen fühlen, Herr, sondern dass wir einfach demütig sind. Ach, Herr Jesus, du weißt, Herr, wie oft wir uns einfach davor fürchten, ins Gespräch zu kommen und über das Evangelium zu reden. Und ich bitte dich darum, dass du uns einfach den Mut gibst, Herr, und dass du uns mutig machst, diese einfache Frage zu stellen, dass es unsere Gewohnheit wird, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns wirklich eine Sehnsucht danach gibst, Steine in die Schuhe unserer Nächsten zu legen. Dass wir jedes Mal, Herr, wenn wir ins Gespräch kommen, dass wir beten, Herr, welche eine Sache kann ich sagen? Herr, welche eine Frage kann ich stellen? Herr, welche eine Idee kann ich geben, damit diese Person nachdenkt? Und zu dir Stück für Stück, Schritt für Schritt hingeführt wird. Herr Jesus, und wir beten jetzt an dieser Stelle für alle Samen, die wir schon gesät haben, die von der Hoffnungskirche Jugend ausgingen. Herr, und ich will sagen, es sind viele. Herr, wir beten für diese Samen, dass du sie aufgehen lässt. Herr Jesus, und dass diese Menschen viel Frucht bringen. Wir bitten dich, dass du diese Menschen rettest. Du siehst diese Menschen jetzt, mit denen wir schon das Evangelium geteilt haben, ob auf gute Art und Weise oder auf weniger gute Weise. Herr, du siehst diese Menschen jetzt und wir bitten dich, Vater, rette ihre Seelen. Und bewahre uns davor, unsere Hoffnung auf irgendwelche Argumente oder Strategien zu legen. Vater, mögen das einfach Hilfen sein und möge unsere ganze Hoffnung allein auf dir liegen. Denn die Rettung ist des Herrn. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, auch für Greg Kockel und sein Buch. Herr, mögen viele dieses Buch lesen und mögest du auch uns dadurch ausrüsten. In Jesu Namen. Amen. Okay, Leute, ich hoffe, das war heute in Ordnung, ja, dass es viel mehr so eine Art Seminar war als eine Predigt, aber ich denke, das ist sehr nützlich, ja. So, Leute, ich darf euch erinnern an unser Leseprojekt. Wir lesen gerade als Jugend von David Platt, Etwas muss sich ändern. Und Leute, die Lara hat hier auf unserer Homepage einen Blog gestartet, der richtig cool ist. Und übrigens gibt es auf unserer Homepage auch neue Artikel, die ihr bitte auschecken sollt. Okay? Okay? Alter, Leute. Es macht so Spaß mit euch, ey. So, wo sind wir? Hier.